Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Der Geburtsgeschichten-Podcast ist ein absolutes Herzensprojekt von mir und ich würde mir wünschen, dass alle schwangeren Frauen Zugriff auf eine große Bandbreite von unterschiedlichen Geburtsgeschichten haben. Und deshalb arbeite ich stetig daran, den Podcast bekannter zu machen. Und da hat sich gerade eine Möglichkeit aufgetan. Der österreichische Radiosender Ö3 verleiht den Ö3 Podcast Award. Und für diesen kannst du mich nominieren. Es dauert weniger als eine Minute. Du musst nur eine E-Mail-Adresse und deinen Namen angeben und einen kurzen Grund, warum dir der Podcast gefällt. Du kannst das jeden Tag machen bis zum 5.2. Das heißt, du kannst mich jeden Tag mit der gleichen E-Mail-Adresse wieder nominieren, was meine Chancen erhöhen würde, diesen Award zu gewinnen. Und ich wäre dir echt super dankbar. Der Link dazu steht natürlich in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Sonja, die uns von der Geburt ihres Sohnes in einem Geburtshaus erzählt. Sonja redet sehr offen darüber, wie es war, schwanger zu werden, nur ein halbes Jahr nachdem ihre eigene Mutter verstorben ist und dass sie sich während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt oft diesen mütterlichen Support einfach gewünscht hätte. Sonja erzählt uns auch davon, dass sie in der Schwangerschaft positiv auf B-Streptokokken getestet hat, was oftmals ein Ausschlusskriterium für eine außerklinische Geburt ist. Aber sie hat mit ihrer Hebamme zusammen entschieden, eine Aromatherapie zu versuchen und der nächste Test auf B-Streptokokken war dann negativ. Sie gibt uns auch die Quellen von den Büchern, die sie gelesen hat und was sie da einfach alles versucht hat. Also eine Folge für diejenigen, die vielleicht auch gerade B-Streptokokken positiv sind und sich eine außerklinische Geburt wünschen. Viel Freude beim Zuhören. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Babys und Kleinkindern beim Wachsen zuzusehen, ist ein wahres Wunder und bereitet unglaublich viel Freude. Aber der Alltag mit Kindern ist auch anstrengend und manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns den Rest geben. Wenn der Kaffee alle ist, wir schon wieder so müde sind, dass wir einen wichtigen Termin vergessen haben oder wenn wir am Abend feststellen, dass der Babyschlafsack, der letzte Nacht garantiert noch gepasst hat, auf einmal zu klein ist. Der Schlafsack von Windelbär hat absippbare Unterteile und wächst so mit deinem Baby mit. Sobald dein Baby also mit den Füßen zu nahe an den unteren Rand gelangt, kannst du das Unterteil durch das nächstgrößere ersetzen. Der Windelbär-Schlafsack kommt in zwei Größen. Einen Schlafsack von 0 bis 6 Monaten mit zwei austauschbaren Unterteilen und einem Schlafsack von 6 bis 24 Monaten mit drei austauschbaren Unterteilen. Du brauchst also nicht alle paar Monate einen neuen Schlafsack kaufen. Das spart Nerven, Geld und schont die Umwelt. Aber der größte Vorteil für die Eltern ist, dass der Schlafsack unglaublich praktisch ist beim nächtlichen Windelwechseln. Einfach den Zip zwischen Ober- und Unterteil aufmachen und die Windel wechseln. Du findest alle Produkte von Windelbär über den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Sonja. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
Hallo.
Magst du dich gleich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Und in deinem Fall, wo wohnst du?
also ich bin Sonja und ich bin 26 Jahre alt und ich wohne mit meinem Freund und jetzt meinem kleinen Sohn in einer Wagenburg mit noch 9 anderen Leuten, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und abgesehen davon wohnt noch mein Papa und meine Oma relativ in der Nähe, also irgendwie ein paar Orte weiter so von hier. Und sonst, also so Blutsverwandtschaft habe ich hier sonst Eher nicht so viel, ich habe keine Geschwister. Dafür hat mein Freund sehr viele Geschwister. Der kommt aus Tschechien, mein Freund, und seine Familie lebt in der Nähe von Prag. Und er ist eins von 7 Kindern.
Oh, wow.
Ja.
Viele Onkel und Tanten für ja, euer Kind.
Genau. Der hat viele Onkel und Tanten, allerdings halt in Tschechien.
Ja.
Und nicht so super nah dran. Was manchmal ein bisschen schade ist, aber ja.
Ja, und wie kann ich mir das vorstellen in eurer Wagenburg? Ihr habt euren eigenen umgebauten alten Bauwagen oder in was für einem Wagen wohnt ihr?
Also im Moment wohnen wir sogar in einem gar nicht so alten Wagen. Ich wohne hier seit vielleicht 1,75 Jahren, also knapp 2 Jahre, bisschen weniger. Und ich habe hier zuerst in einem ziemlich, also ich sag's mal, einfachen Wagen gewohnt. Also der war einfach, stand schon lange hier und war nicht so besonders gut isoliert und so. Und als wir dann, als dann klar war, dass wir ein Kind kriegen, haben wir beschlossen, den zu renovieren. Und dann ist ein Mitbewohner ausgezogen, zufällig gerade zu der Zeit. Und der hatte einen sehr guten, selbstgebauten, schönen Wagen und den hat er uns zur Verfügung gestellt und da sind wir jetzt drin, solange unsere noch nicht fertig ist.
Ah, praktisch.
Dann, ja, ist sehr schön.
Ja, dann gehen wir gleich mal zum Anfang der Schwangerschaft. War die geplant oder war die eine Überraschung?
Das war eine Überraschung. War schon überraschend. Also es war so, dass ich ganz lange eigentlich, also der festen Überzeugung war, dass ich auf gar keinen Fall Kinder will. Und auch, ja, ich weiß nicht, also wirklich irgendwie tatsächlich auch gar nicht viel mit Kindern anfangen konnte. Ich glaube, vor meinem Baby habe ich noch nie ein Baby gehalten. Und es war irgendwie, also meine Mutter ist vor jetzt etwas mehr als einem Jahr, also im Mai letztes Jahr gestorben. Und irgendwie im Verlaufe dessen kam irgendwie dieses Bedürfnis auf nach neuem Leben. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ganz verrückt gewesen.
Macht aber, also klingt total plausibel für mich irgendwie, dass man vielleicht auch so im Trauerprozess heraus sich nochmal neu mit sich selber und der Identität auseinandersetzt und dem Familienwunsch.
Ja, also ich denke, also das war auf jeden Fall ein großer, es war bestimmt nicht der einzige Faktor irgendwie, der mich dazu bewogen hat, aber ein ganz großer auf jeden Fall. Also das hat irgendwie schon so viel in mir umgestellt, sage ich mal. Und das war auch irgendwie ganz verrückt, weil in der Zeit, also meine Mutter hatte Brustkrebs und in der letzten Zeit, wo es ihr sehr schlecht ging, da hatte ich auch dann oft wirklich so Träume, in denen es, das klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch, aber ich hatte wirklich Träume, wo ich geträumt habe, ich bin jetzt schwanger und bekomme ein Kind. Also es war irgendwie so in meinem Unterbewusstsein war das viel früher, als ich mich da aktiv irgendwie damit auseinandergesetzt habe. Es war ganz verrückt irgendwie.
Ja, und hattest du denn mit deinem Freund auch schon, also sozusagen, als du deinen Freund kennengelernt hast, hattet ihr da gesagt, erstmal, also keine Kinder und dann, als sich bei dir dieser Prozess ergeben hat und sich deine Meinung geändert hat, wie waren da vielleicht auch die Gespräche mit deinem Freund?
Ja, das ist auch interessant, weil das ist wahrscheinlich der zweite Faktor gewesen. Mein Freund und ich waren zu dem Zeitpunkt, ich glaube, entweder noch gar nicht offiziell zusammen oder vielleicht gerade so. Also wir kennen uns jetzt so seit etwa 4 Jahren, aber ein sehr langer Zeitraum davon war das keine so richtig ausgesprochene Beziehung. Also wir hatten irgendwie immer so, ich weiß nicht, ich nenne es immer on-off, Freundschaft plus. Es war sehr anstrengend. Also es war irgendwie sehr turbulent und ich kam gerade aus einer relativ langjährigen Beziehung mit meinem vorherigen Partner und es hat eigentlich ziemlich lang gedauert, bis wir irgendwie beide auch so weit waren, dass wir gesagt haben, ja, das ist jetzt eine Beziehung. Und ich glaube auch damit, also dieser Wunsch wurde damit auch irgendwie realer, dass sich das dann mal eingependelt hat, also dass das irgendwie mal auf sicheren Füßen stand, weil es war irgendwie die ganze Zeit eigentlich ja schon wie eine Beziehung, aber irgendwie hat keiner von uns sich dazu bekannt so richtig. Und ich glaube, mit diesem Moment, wo wir uns irgendwie dazu bekannt haben, kam auch dieser Wunsch dann irgendwie mit stärker irgendwie in den Fokus oder war es irgendwie. Und er war irgendwie gleich all in. Also ich glaube, er ist einfach, er mag Kinder sehr gerne und wie gesagt, kommt ja auch aus einer kinderreichen Familie und hat sogar, glaube ich, eins der ersten, also als wir es noch gar nicht lang kannten, meinte er mal, ja, er will möglichst früh viele Kinder oder so ähnlich. Und ich war so, oh, ich will am liebsten gar keine. Und, ja, also er war auf jeden Fall nicht dagegen.
Wie hast du denn dann gemerkt, dass du schwanger bist?
Also bewusst gemerkt habe ich es erst, als ich meine Tage nicht bekommen habe. Allerdings war ich nur einen Tag später als sonst und mir war irgendwie gleich klar, dass da was nicht stimmen kann.
War dein Zyklus vorher immer sehr regelmäßig?
Ja, schon, also relativ, also mal um 1-2 Tage hin und her, aber sonst eigentlich gab es da kaum, also ich hatte mal immer so alle, keine Ahnung, 4-5 Monate gab es mal einen Sprung, wo es mal irgendwie 2-3 Tage kürzer war zum Beispiel. Aber sonst, also das waren schon so die, also von 30 auf 28 Tage oder 31 auf 28 Tage mal, aber es war schon so der gröbste Sprung, glaube ich.
Ja, gut. Und wenn der Zyklus kürzer wird, dann hat man halt seine Periode, da macht man sich vielleicht keine Gedanken, als wenn der Zyklus immer mal wieder länger ist.
Ja, genau.
Hast du dann einen Test gemacht?
Genau, ich habe dann tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben einen Test gemacht, direkt am, keine Ahnung, 31. Tag oder so, weil ich dachte so, da kann was jetzt, da ist was faul. Und der war dann auch direkt positiv. Ja, und dann haben wir geweint. Also, ja, oder es war auf jeden Fall sehr emotional irgendwie. Und also ich glaube, also wie gesagt, mein Freund hat sich irgendwie sehr gefreut auch. Also ich glaube, er hat wahnsinnig große Augen bekommen, als ich ihm den gezeigt habe. Und er war, glaube ich, sehr irgendwie aufgeregt. Und ich war einfach nur überfordert. Ja.
Und wie ging es denn für dich weiter? Bist du zum Arzt oder der Ärztin gegangen und hast du eine Hebamme kontaktiert?
Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sogar, bevor ich überhaupt bei meiner Frauenärztin angerufen habe, im Geburtshaus angerufen habe, um uns da anzumelden. Also wir hatten auf jeden Fall den Termin im Geburtshaus vor der Frauenärztin, weil ich so Angst hatte, da keinen Platz mehr zu kriegen. Und es für mich einfach, ich wollte auf gar keinen Fall in die Klinik, auch weil ich das irgendwie so mit meiner Mutter assoziiert habe, in den letzten Jahren, dass Krankenhaus irgendwie Tod bedeutet oder, also, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber irgendwie die Klinik in der, also hier in der Stadt, die Frauenklinik ist die gleiche Klinik, in der sie auch behandelt wurde und so. Und das konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
Mhm. Und hattest du schon viele Freundinnen, die Kinder bekommen haben? Also wenn du schon mal wusstest, dass man sich im Geburtshaus früh anmelden muss, zeigt schon mal, dass du so ein bisschen schon Bescheid wusstest.
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich kenne fast niemanden in meinem Freundeskreis mit Kindern. Also eine Ich habe zwei Mitbewohnerinnen, die schon Kinder haben, aber die eine, also das Kind von der einen ist schon 20 und die andere, ja, die hat drei jüngere Kinder, so im Kindergartenalter. Aber ich wusste das tatsächlich, woher wusste ich das? Ich glaube, eine enge Freundin von mir hat die Freundin von ihrem Bruder ist Hebamme und ich habe die zufällig in dieser Anfangszeit getroffen, weil die war bei ihr zu Besuch und die hat gesagt, naja, wenn du ins Geburtshaus willst, dann musst du dich früh drum kümmern.
Ah, super.
Und ich glaube, also so, und dann habe ich gedacht, oh Gott, scheiße, ja, dann lieber schnell. Und mit dem Geburtshaus, also dass mir die so vertraut war, das lag, glaube ich, vor allem daran, dass ich selber auch im Geburtshaus geboren wurde. Und und mein Freund war eine Hausgeburt. Also irgendwie waren wir mit dem Thema so relativ nah sozusagen. Und das war uns irgendwie, also kam uns irgendwie nah oder normal vor.
Ja, wie ging es dir denn gerade auch im ersten Trimester? Hattest du Schwangerschaftsbeschwerden?
Ich denke jetzt nichts Extremes, aber ich hatte, also was ich sehr viel hatte und auch schon tatsächlich bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, fing das an, dass es in meinem Bauch immer so rumort hat und dass ich öfter einfach Bauchweh hatte. Was ich irgendwie gar nicht damit in Verbindung gebracht habe, weil das irgendwie nicht meinem Bild von Schwangersein entsprochen oder von Schwangerschaftsbeschwerden sozusagen. Aber ich hatte das die ganze Schwangerschaft immer wieder und deswegen, also weiß ich nicht, waren die Organe irgendwie in Aufruhr scheinbar. Also das hatte ich relativ viel und dann ein bisschen später war mir schon öfter immer so flau, vor allem wenn ich halt nichts gegessen hatte oder morgens halt, wenn die Pause vom Essen schon zu lang war. Also ich bin schnell so unterzuckert und ich habe mich dann, ich glaube, ich habe es damals so beschrieben, dass es sich anfühlt wie eine Mischung aus leicht verkatert und Beginn der Grippe.
Ja.
So ungefähr. Also ja, so habe ich mich ungefähr gefühlt. Und ich war vor allem einfach wahnsinnig müde.
Ja, und ja. Ging das dann im zweiten Trimester irgendwann weg? Hast du dich zu irgendeinem Zeitpunkt besser gefühlt?
Ja, also das verkaterte Gefühl ging auf jeden Fall dann weg im zweiten Trimester. Müde war ich eigentlich die ganze Schwangerschaft. Ich glaube, ich hatte auch immer so ein bisschen Probleme mit meinem Eisenhaushalt und das macht ja auch durchaus müde. Und weil ich auch von dem Eisen dann immer mehr Bauchweh gekriegt habe und dann habe ich eine Zeit lang Eisen genommen, hatte ich viel Bauchweh und dann habe ich es wieder abgesetzt und dann war ich wieder müde und das war so ein bisschen so ein Eiertanz, aber ja, im zweiten Trimester ging es schon insgesamt besser. Ich hatte oft so ein bisschen Kreislaufprobleme auch, weil ich einen recht niedrigen Blutdruck hatte auch die ganze Zeit.
Mhm.
Okay. Ja.
Hast du dich denn dann in der Schwangerschaft hauptsächlich von den Hebammen aus dem Geburtshaus betreuen lassen oder warst du auch zu den regulären Mutterpassuntersuchungen bei der Ärztin?
Also ich war auch bei meiner Frauenärztin. Also ich habe versucht, die meisten Vorsorgen im Geburtshaus machen zu lassen, weil ich mich da einfach irgendwie wohler gefühlt habe. Also die haben mir irgendwie mehr zugehört und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mir damit mehr Verständnis irgendwie begegnet wird. Bei meiner Frauenärztin habe ich mir dort gewünscht, dass ich zu den drei großen Ultraschalluntersuchungen komme, die im Mutterpass vorgesehen sind und nichts weiter. Und sie hat mich dann so ein bisschen fast unter Druck gesetzt, dass ich öfter kommen soll. Ich habe mir das dann auch irgendwie aufschwatzen lassen. Sie meinte, und die Begründung war irgendwie interessant, sie meinte irgendwie, dass es für sie dann leichter abzurechnen wäre oder so. Also ja, es war irgendwie so ein bisschen seltsam und ich hatte, also an sich ist meine Frauenärztin schon nett, aber ich glaube, sie war der Meinung, es ist der einzig richtige Weg, wirklich durch die Bank jeden Vorsorgetest, den es so gibt, zu machen. Und es war mir einfach zu stressig. Ich wollte das einfach nicht machen. Ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl. Und klar kann man sich von einem guten Gefühl irgendwie nichts kaufen, aber ich habe da drauf, einerseits habe ich da drauf irgendwie vertraut, dass schon alles passen wird. Und zweitens, hat mich das auch sehr gestresst einfach. Und ich hatte irgendwie auch manchmal so das Gefühl, wenn ich bei irgendwas gesagt habe, ich möchte das eigentlich nicht machen, ja, dass ich einerseits da irgendwie in meiner Entscheidung nicht so richtig ernst genommen wurde und das dann auch so ein bisschen, ja, also das ging da vor allem um diese Screenings, die man ja auch selber bezahlen muss, also die auch die Kasse nicht zahlt. Diese neugeborenen Screenings und so, die nicht neugeborenen Screening, dieses
Pränataltesting.
Ja, genau. Gentest und und da meinte ich halt, ich habe jetzt da keine besonderen Risikofaktoren in der Familie und bin noch sehr jung und gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alles passt. Das ist ja doch sehr selten. Und irgendwie hat sie dann gemeint, es gibt ja so viele angeborene Herzfehler und was weiß ich. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, sie will mir fast so ein bisschen schlechtes Gewissen irgendwie einreden, dass ich das jetzt nicht mache. Also ja, war ein bisschen unangenehm.
Ja, es klingt sehr anstrengend. Konnten dir die Hebammen denn da vielleicht den Rücken einfach stärken in deiner Entscheidung?
Ja, also, und das war auch so der Grund, warum ich mich da wirklich wohler gefühlt habe, weil die mich irgendwie ernst genommen haben in meinen Entscheidungen. Und ich habe mich ja über alles auch selber informiert und so und die Pros und Kontras abgewogen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die haben das mehr gesehen, also, und auch akzeptiert einfach, dass ich mich entscheide, wie ich mich entscheide.
Ja. Wie hast du dich denn vielleicht auch gemeinsam mit deinem Freund dann auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs zusammen gemacht oder bestimmte Bücher gelesen?
Also wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, einen Partnerkurs, so einen Wochenendkurs. Das war schon ganz nett, aber irgendwie fand ich es, ich habe mich ein bisschen, verloren gefühlt in diesem Kurs, weil ich irgendwie auch gehofft habe, Leute kennenzulernen und irgendwie waren alle so in einer ganz anderen Welt als wir und also sehr, die meisten waren irgendwie 10 Jahre älter als wir und gut situiert in ihrer Wohnung mit einem festen Job und irgendwie hatte ich das Gefühl, das passt, also nicht, dass grundsätzlich ein Problem sein muss, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass unter den Teilnehmerinnen nicht so auch das Interesse besteht, sich auszutauschen. Das fand ich ein bisschen schade.
Mhm.
Ja. Aber ansonsten, also ich habe viele Podcasts auch gehört und Bücher gelesen, weil ich ja einfach davor ziemlich blank war, was generell Kinder und alles drumherum angeht. Und ja, und da habe ich mich so eher auf die nerdige Art so ein bisschen vorbereitet.
Ja, du hattest am Anfang angesprochen, dass dein Freund 1 von 7 Kindern ist und auch zu Hause geboren worden ist. Ist er eins der älteren oder der jüngeren Kinder? Hat er vielleicht auch schon eine Geburt von einem Geschwisterkind miterlebt gehabt?
Er ist der drittälteste und er meinte ja, also er war wohl schon bei den Geburten von den jüngeren Kindern dabei. Ich habe ihn dann neulich sogar danach gefragt mal. Und er erinnert sich so dunkel an eine. aber er erinnert sich nicht so mega gut. Also irgendwie ist, er meinte, das lief so nebenher und es war irgendwie gar nicht so großes Thema dann. Aber die kamen dann auch alle so zu Hause und es war wohl irgendwie, ist halt einfach so mit passiert irgendwie.
Ja. Okay. Wie ging es dir denn dann in den letzten Wochen und auch Tagen vor der Geburt und wann fing die Geburt dann an? Also wie weit warst du in der Schwangerschaft?
Also gegen Ende war ich auf jeden Fall schon ziemlich genervt und wollte, dass es schnell jetzt mal vorbei ist, weil es auch irgendwie anstrengend wurde. Also ich hatte dann auch schon irgendwie ziemliche Rückenschmerzen und war irgendwie einfach auch platt und hatte auch am Schluss einen ziemlich heftigen Eisenmangel, den ich dann nochmal notfallmäßig richtig auftoppen musste, damit das läuft mit der Geburt. Also ich war ziemlich.
Wie hast du das gemacht? Ja. Hast du eine Eiseninfusion bekommen oder?
Nee, also so schlimm war es nicht, aber mit Eisentabletten halt habe ich dann nochmal so eine Kur quasi gemacht, um das nochmal. Also der Eisenmangel war, glaube ich, an der Grenze von noch okay, aber ich habe es einfach sehr stark gemerkt. Ich war einfach extrem müde. Ich bin ganze Tage einfach nur im Bett gelegen, weil ich einfach nicht richtig wach geworden bin. Also und das hat sich dann nach den Eisentabletten schon sehr geändert. Also ich habe den Effekt dann schon sehr gemerkt. Ich habe die letzten 2 Wochen vor der Geburt eigentlich immer schon diese Senkwehen gehabt und hatte dann irgendwie 2 Wochen lang das Gefühl, es könnte jederzeit losgehen. Und dachte dann, na, der kommt bestimmt vielleicht früher oder so. weil es halt irgendwie die ganze Zeit sich so angefühlt hat, als es könnte jederzeit was passieren. Aber er kam dann erst so 2 bis 3 Tage, also in der Nacht vom 2. auf den 3. Tag nach IT. Also habe ich umsonst gefiebert vorher. Was mir gerade jetzt noch eingefallen ist zur Schwangerschaft, ich glaube, was mich besonders in der Schwangerschaft auch belastet hat tatsächlich, war, dass ich sehr stark das Gefühl hatte, irgendwie, dass ich in meinen Körper eingemischt wird von außen. Also ich glaube, ich habe irgendwie da sehr auch drunter gelitten, dass ich das Gefühl hatte, dass jetzt jeder das Recht hat, mit mir über meinen Körper zu sprechen und irgendwie zu kommentieren, was ich tue und mich bei jedem Kaffee oder was weiß ich zu fragen, ob ich das überhaupt trinken darf gerade oder ob ich dies und das jetzt überhaupt essen darf. Und wenn ich beim Bauwagenbau, also wenn ich renoviere hier, dass ich gefragt hätte, darfst du das überhaupt noch machen? Oder also irgendwie, dass meine Entscheidungen so in Frage gestellt wurden. Und ich glaube, das und irgendwie auch meine eigene mein Verantwortungsbewusstsein und auch so ein bisschen, dass ich irgendwie auf mein Kind aufpasse, so ein bisschen in Frage gestellt wird oder so angezweifelt wird, hatte ich auch das Gefühl. Und das hat mich irgendwie total, also das hat mich total auf die Palme gebracht, so solche Sachen.
Hast du dann einen Weg gefunden, damit umzugehen? Hast du das den Leuten immer gleich gespiegelt, dass du da jetzt eine Grenze setzt und sagst, hey, es geht dich nichts an? Oder ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, aber mit dir will ich da nicht drüber reden?
Ja, ich habe das den Leuten, glaube ich, immer sehr klar auch dann gezeigt, dass ich das jetzt gerade nicht cool finde. Aber also es war wahrscheinlich nicht wahnsinnig extrem, aber es hat mich irgendwie einfach sehr gestört und auch so Sachen, also ich hatte oft das Gefühl, dass mir ein Frauenbild quasi so quasi aufgedrückt wird, wo ich mich nicht zu Hause fühle. Also was einfach nicht mein, also was nicht ich bin irgendwie. Und ja, also mir ist zum Beispiel auch, haben mir ganz oft Leute gesagt, ja, genieße deine Schwangerschaft, das ist so irgendwie sowas Schönes und so. Und oder mir haben auch Leute oft gesagt, sowas wie, ja, also für die meisten Frauen ist das ja die Erfüllung, irgendwie schwanger zu sein und dann Kinder zu haben. Und dann, damit ist quasi ihr Lebenssinn erfüllt, so ungefähr. Und ich finde sowas irgendwie, fand ich ganz schrecklich, weil, also es, ich finde es total in Ordnung, wenn das für manche Frauen ist, ist es bestimmt so, die fühlen das vielleicht auch so und das ist auch völlig okay. Aber für mich ist es halt nicht so. Und ich liebe mein Kind und ich habe mir das gewünscht und ich freue mich drüber, aber das ist bestimmt nicht das Einzige, was mein Leben erfüllt. Also, und ja, und irgendwie die Schwangerschaft habe ich eher als anstrengend empfunden, als irgendwie genießens, also als Genuss. Also es war für mich jetzt nicht unbedingt ein Genuss.
Ja, und allein die Tatsache, dass du jetzt gerade nochmal diesen Satz quasi fast sagen musstest, ich liebe mein Kind, ja, das, ja. Das habe ich auch immer das Gefühl, man muss sich als Mutter immer dann rechtfertigen sein. Ich dachte doch, also mein Kind liebe ich schon, aber vielleicht mache ich hier was anders oder da. Aber ja, ich würde mir total wünschen, dass Frauen einfach sagen können, es gibt auch andere Dinge, die mein Leben erfüllen.
Ja.
Punkt aus. Und nicht immer noch diesen Satz mit dazu schieben müssen.
Ja, genau. Und das ist eben, das ist, glaube ich, was mich, wo ich sehr viel dran genagt habe, irgendwie an diesem Rollenbild irgendwie. Also das war was, da habe ich sehr viel gebissen. Das hat mich wirklich, also auch emotional sehr beschäftigt. Also das war was, glaube ich, wo ich, ja, also was mich auch wirklich sehr mitgenommen hat, weil ich, glaube ich, irgendwie sehr starke feministische Ideale habe irgendwie und das ja für mich irgendwie ganz schwierig war, dann auch mit solchen Kommentaren umzugehen und dann, weil mich das immer sehr tief irgendwie getroffen hat dann.
Und ja, irgendwann kommt ja auch ein Punkt in der Schwangerschaft, wo man einfach den Babybauch nicht mehr verstecken kann.
Ja.
Und es einfach nicht mehr verheimlichen kann, dass man schwanger ist und dann ja, es einfach schwierig ist, sich vor ungewünschten, ungefragten Kommentaren und gegebenenfalls ja manchmal auch Berührungen. Es gibt ja dann auch die Menschen, die gleich den Bauch anfassen, ohne zu...
Ja, also was ist das für eine bescheuerte also Idee, ja, wie komme ich dazu? Ja, also das, wie gesagt, solche Sachen, das, also ich habe dann manchmal echt irgendwie versucht, möglichst lapprige Klamotten anzuziehen und so, also ich habe möglichst lang versucht, dass das in der Öffentlichkeit einfach nicht auffällt, weil natürlich wussten das, also mein Freundeskreis und so, die wussten das ganz früh, also ich habe das nicht irgendwie lang verheimlicht oder so. Aber das sind ja Leute, bei denen ich auch wissen, also bei denen ich das ja will, dass die das wissen, was bei mir abgeht. Aber jeder, der hergelaufene Halbbekannte, braucht das nicht irgendwie kommentieren. Und ja, auch so Sachen wie, ah ja, wie weit bist du denn? Ach, du siehst aber jetzt, das sieht aber jetzt noch gar nicht nach so und so vielen Monat aus oder irgendwie, dein Bauch ist ja noch gar nicht rund genug oder, oh, also auch so komische, das bestimmt nicht böse gemeint ist, aber wo ich einfach drauf verzichten kann.
Ja, es hat keinen Mehrwert.
Ja, also, ja. Genau, also ich glaube, das hat mich, also das wollte ich irgendwie auch nochmal anbringen, weil ich glaube, das schon auch mehr Frauen betrifft als nur mich.
Absolut, ja.
Dass das irgendwie, ja, also es hat mich irgendwie echt fertig gemacht.
Ja, danke, dass du das nochmal angesprochen hast. Wie ging denn dann die Geburt los? Wann wusstest du, okay, jetzt ist der Startschuss, jetzt passiert hier wirklich was?
Ja, das war ganz interessant, weil ich ja immer dachte, ja, es geht bestimmt früher los und dann ging es nicht früher los und dann hatten wir zwei Tage nach, das ist gerade der Valentin, der hier laute Geräusche von sich gibt.
Kein Problem.
Der stöhnt manchmal so beim Trinken, so so anstrengend. ja, also es war, wir hatten dann eben zwei Tage nach ET nochmal einen Termin im Geburtshaus, um zu schauen, ob alles eben passt noch. Und dann hat die Hebamme mich eben gewogen und vermessen und meinte, ja, irgendwie ist da jetzt keine Zunahme mehr zu verzeichnen seit dem letzten Mal. Und also das könnte jetzt entweder heißen, dass die Geburt ganz bald losgeht oder es stimmt irgendwas nicht mit der Plazenta, weil irgendwie die kein Frucht, also nicht genug Fruchtwasser irgendwie da ist. Oder auf jeden Fall meinte sie, ja, sie ist sich jetzt nicht ganz sicher. Wir sollten auf jeden Fall nochmal einen Ultraschall machen am nächsten Tag. Und dann hat sie, also ich hatte eh schon nicht so große Lust darauf, aber dann hat sie in der bei meiner Frauenärztin angerufen, um mich dafür diesen Ultraschall anzumelden. Und dann hat sich aber rausgestellt, dass die irgendwie krank ist und ich da nicht hin kann. Und dann meinte sie, ja, dann müsst ihr jetzt morgen in die Klinik fahren, in die Notambulanz sozusagen, Schwangerenambulanz, und da einen Ultraschall machen. Und da hatte ich so krass keine Lust drauf, dass ich mir gedacht habe, also der muss jetzt einfach raus. Also das geht nicht. Der muss jetzt irgendwie heute kommen, fertig. Und ja, dann habe ich irgendwie, ich bin an dem Tag noch richtig viel mit dem Fahrrad rumgefahren und meine Hebamme hat mir noch so ein Wehentee mitgegeben und so dieses Utöl und so, und ich habe wirklich alle Register gezogen. Ich habe dann mit diesem Tee getrunken und meinen Bauch mit diesem Öl eingeschmiert und dann auch nochmal mit meinem Freund geschlafen, weil das ich davon auch zwischen, also auch schon früher in der Schwangerschaft immer so leichte Wehen gekriegt habe und ich mir dann gedacht habe, so, naja, das machen wir jetzt auch noch, dann geben wir dem noch den nötigen Schwung irgendwie, und dann ging es tatsächlich auch dann los, direkt.
Super, die natürliche Einleitung.
Ja, das war schon, also es war echt irgendwie verrückt. Ja. Also es ging dann wirklich 20 Minuten später, gingen die Wehen los, und also es ging dann auch alles sehr, sehr schnell. Der macht hier nice Geräusche. Aber genau, und das war halt auch so ein bisschen so eine Sache. Also ich war froh, dass es so schnell ging, also weil, oder beziehungsweise ich habe mir irgendwie immer so ein bisschen quasi gewünscht, dass es schnell geht. Nicht, weil das so angenehm ist, sondern weil ich, also in der Schwangerschaft wurden bei mir Beta-Streptokokken festgestellt. Mhm. Und eigentlich hätte ich auch mit dem Befund in die Klinik gemusst, weil man ja da so routinemäßig Antibiotika gibt. Und ich habe dazu dann recherchiert und habe auch gelesen, dass es inzwischen gar nicht mehr, also dass das durchaus auch nicht unumstritten ist mit den Antibiotika. Also so prophylaktisch, weil ja eigentlich relativ viele Frauen diese Streptokokken in sich haben und dafür relativ wenige Kinder diese Neugeborenen-Infektion entwickeln, und ja auch viele Kinder, bei denen die Neugeborenen-Infektion entwickelt ist, da die Frauen eigentlich negativ getestet sind und so weiter. Also dass es irgendwie viel so Unklarheiten zu dem Thema auch gibt, und dass es mit dem, ja, also für das Mikrobiom ja auch nicht so gut ist, wenn man da irgendwie gleich die Antibiotika-Spritze reinhaut und so. Also ich bin irgendwie gar kein Antibiotika-Zweifler generell, aber irgendwie, ja, habe ich halt gelesen, dass man schon auch über einen alternativen Umgang nachdenken kann, und ich wollte halt auch so gern ins Geburtshaus und habe dann mit den Hebammen dort, haben wir ausgemacht, dass ich so eine Aromatherapie mache. Also da gibt's auch wohl Forschung dazu, dass bestimmte ätherische Öle tatsächlich, das klang für mich auch ein bisschen verrückt, aber die helfen gegen diese Streptokokken. Und das hat man irgendwie herausgefunden, dass die da ganz gute Ergebnisse erzielen. Das habe ich dann gemacht, und dann haben wir nochmal einen Abstrich genommen, relativ nah an der Geburt, und da waren die dann nicht mehr nachweisbar. Und deswegen haben die mich dann quasi auch ins Geburtshaus gelassen. Unter der Voraussetzung, dass dass es halt eine normale Geburt ist und dass da nichts sich verzögert, kein früher Blasensprung irgendwie ist und dann nichts passiert und so. Also die haben dann eben quasi mir so ein bisschen Zeitlimit gesetzt. Ja, dass ich, ja, wenn es eine schnelle, glatte Geburt ist, da bleiben kann und ansonsten halt zeitnah versetzt werde und dann eben da doch die Antibiotika kriege in der Klinik.
Und du hattest gerade schon gesagt, es ging dann schnell. Was heißt das? Also die Wehen fingen dann an. Waren die von Anfang an gleich regelmäßig und wie waren die Zeitabstände und wie hast du auch die Wehen verarbeitet und wann seid ihr ins Geburtshaus gefahren?
Also am Anfang, es fing so relativ moderat an. Ich glaube, so 3 Stunden lang ging das so mit so die schon relativ regelmäßigen, aber aushaltbaren Wehen, sag ich mal. Also die waren so, wie ich auch diese Übungswehen schon kannte und das hatte für mich so die Intensität von starken Periodenschmerzen, also schon nicht angenehm, aber ich konnte damit ganz gut umgehen und das war irgendwie ich saß damit dann noch irgendwie in der Küche beim WG-Plenum und war irgendwie so in meiner Trance so ein bisschen. Und dann waren wir da irgendwie 2 Stunden lang und sind dann in unseren Wagen gegangen und dann habe ich irgendwann gemeint, ja, wir können jetzt ja mal irgendwie die Abstände messen. Und die waren dann eigentlich schon so, also ich glaube, was sagt man? Ich habe schon wieder vergessen, was dieser Abstand ist, 5 Minuten oder 3 Minuten oder so. Und das war eher kürzer. Ich glaube, es war irgendwie tatsächlich nur noch so ein 3-Minuten-Rhythmus. Und dann, ja, haben wir mal noch 1 Stunde gewartet, um irgendwie zu schauen, wie sich das entwickelt. Also wir haben so lange gewartet, oder was heißt so lang, aber wir waren da so entspannt, weil ich das tatsächlich während der Schwangerschaft ein paar Mal, also nach dem Sex hatte, dass ich dann solche Wehen hatte und dass die auch so regelmäßig waren. Aber ich dann immer relativ sicher wusste, da passiert nichts, es ist auch nichts passiert. Und die sind dann irgendwann wieder weggegangen. Hat manchmal ziemlich lang gedauert, aber es hat sich dann irgendwann wieder beruhigt und deswegen habe ich einfach gedacht, naja, jetzt warten wir mal noch 1 Stunde ab. Haben wir noch 1/3 Stunde gewartet. Und es ist halt, vielleicht sogar ein bisschen stärker geworden. Also wir waren dann noch 1 kleine Runde spazieren und ich musste dann umdrehen tatsächlich, weil ich irgendwie ich habe es irgendwie nicht mehr geschafft, weiterzulaufen. Und das war dann für mich schon ein bisschen so das Zeichen, dass das schon was Ernstzunehmendes ist. Und dann haben wir, die diensthabende Hebamme angerufen und ihr das halt so erzählt und die meinte, ja, das ist ja erste Geburt, da könnt ihr euch noch ein bisschen entspannen, das ist jetzt noch Latenzphase, dann ruft ihr mich einfach nochmal an und legt euch nochmal hin, chillt noch ein bisschen und ruft an, wenn es entweder viel stärker wird oder ich anfange zu bluten. Und dann haben wir aufgelegt und ungefähr 5 Minuten, nachdem wir aufgelegt haben, ist es halt extrem krass geworden. Also ich lag irgendwie auf dem Bett und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, als würde in mir so wie so ein schwarzes Loch aufreißen. Also es war irgendwie wirklich so ein Gefühl von Reißen und irgendwie extrem heftig so. Und ab da war es dann halt irgendwie im vollen Gange. Also waren die Wehen dann auch richtig stark. Und ich habe dann auch irgendwie sofort irgendwie angefangen, irgendwie zu bluten. Und dann haben wir die gleich nochmal angerufen so, und 5 oder 10 Minuten, ja, also jetzt wäre das dann der Fall so, also jetzt ist es irgendwie stärker. Und dann meinte sie, ja, okay, dann treffen wir uns in einer Dreiviertelstunde im Geburtshaus. Ja, und dann, also das ist dann irgendwie alles so sehr, ja, fast schon eskaliert irgendwie, oder also sehr, es ging dann irgendwie sehr, ja, hat sich sehr schnell gesteigert. Also ich habe es dann hier irgendwie nochmal geschafft, aufs Klo zu gehen, und das ist bei uns auch nicht so, also wir haben draußen so ein hohes Kompostklo mit so einer langen Treppe davor. Da habe ich mich dann irgendwie nochmal hingeschleppt und bin wieder irgendwie zurück in den Wagen gekommen, und danach waren die Wehen dann so heftig und auch so kurz nacheinander, dass ich irgendwie nur noch am Bett, also vor dem Bett auf dem Boden so gekauert habe und irgendwie geschrien habe und irgendwie nicht mehr weg konnte. Also ich konnte dann irgendwie nicht mehr aufstehen und es ging wirklich gar nichts mehr. Ja, und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, ich komme hier nicht mehr weg. Die muss herkommen, es geht nicht. Ja, und dann hatte sie nochmal angerufen und meinte irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie sagt meine Freundin, sie kommt hier nicht mehr weg. Und dann meinte die, ja, lass mich mal hören, wie sie sich anhört. Und dann hat sie irgendwie mir eine Zeit lang beim Schreien zugehört und meinte dann, ja, das ist noch Übergangsphase, das schafft ihr noch. Ihr habt es ja nicht so weit zum Geburtshaus, jetzt packt ihr ins Auto und komm her. Und dann hat eine Mitbewohnerin hat dann das Auto hergeholt und die haben mich dann irgendwie zu zweit da reinbuxiert und ich bin dann wirklich auf den Knien rückwärts auf dem Beifahrersitz irgendwie ich habe mich irgendwie an der Lehne festgehalten und sind wir dann so irgendwie rückwärts ins Geburtshaus gefahren. Und
ist dein Freund gefahren oder hat die Mitbewohnerin euch gefahren?
Nee, der ist gefahren, mein Freund ist selber gefahren.
Okay.
Sie hat dann auch uns das Angebot, oder sie meinte dann auch, ja, sie ist jederzeit erreichbar, wenn wir was brauchen, dann soll sie uns mitten in der Nacht, dann sollen wir sie mitten in der Nacht wecken und so. War sehr nett. Ja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwie im Geburtshaus angekommen. Und also ich hab schon noch alles mitbekommen, aber ich war schon sehr, irgendwie, es war alles sehr verwaschen und ich war irgendwie sehr mit dieser Intensität irgendwie beschäftigt. Also es war irgendwie schon extrem krass und also es hat auch wirklich, wirklich wehgetan. Also es war wirklich extrem und ich hatte einfach fast keine Pause zwischen den Wehen. Es war einfach richtig heftig. Und dann waren wir im Geburtshaus und sind da irgendwie reingekommen und dann gab es da halt so ein Bett und davor so eine Matte auf dem Boden und ich bin dann irgendwie auf dieser Matte angekommen und dann habe ich mich nicht mehr von dieser Matte wegbewegt und in der nächsten Stunde war dann der Valentin da. Das war irgendwie sehr flott.
Ja, hatte die Hebamme noch Zeit, dich irgendwie zu untersuchen, als ihr im Geburtshaus angekommen seid? Oder hat sie dann einfach gesehen, okay, die ist jetzt soweit, das Baby kommt gleich, und hat den einfach freien Lauf gelassen?
Also, die meinte erstmal, ja, ich kann jetzt hier so auf die Matte. Und dann habe ich mich erstmal ausgezogen. Und ja, dann kam erstmal noch die ein oder andere ziemlich heftige Weh und dann hat sie mich zwischen ein paar Wehen schon mal untersucht, um zu schauen, was da jetzt gerade abgeht. Und dann ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen, was dann da war. Ich glaube, da meinte sie dann irgendwie, ja, der Muttermund hat nur noch so einen kleinen Rand oder so. Also, okay. Und dann also sie hat mich zwischendurch schon immer mal wieder untersucht, weil es halt irgendwie, es ging auch ziemlich schnell irgendwie alles. Und dann, also es hat dann auch schon richtig nach unten gedrückt und so. Und ich habe dann schon echt gemerkt, wie sich der Kopf so reindrückt. Und ich glaube, das Einzige, was ich irgendwie unter der Geburt so noch gesagt habe, war, ich brauche jetzt mal eine Pause. aber die Pause kam nicht. Und dann irgendwann kam dann bei mir so der, also ich war dann kurzzeitig echt so ein bisschen verzweifelt, weil ich mir dachte so, warum kommt die Pause nicht und so. Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es halt echt schon jetzt so weit ist und dass es irgendwie kein Zurück mehr gibt. Und ich mir dann gedacht habe, ja, okay, dann muss das jetzt auch einfach schnell gehen und dann raus mit ihm und so. Und dann, ja, habe ich ihn rausgebrüllt.
Okay. Warst du da im Vierfüßlerstand immer noch auf der Matte?
Also ich war am Anfang noch auch so irgendwie so halb aufs Bett aufgestützt, auf den Knien. Aber das habe ich dann irgendwann nicht mehr ausgehalten. Also es war dann einfach zu anstrengend. Ich habe dann gesagt, ich brauche eine Pause und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss mich irgendwie hinlegen, weil ich war einfach so fertig. Das war so, weil es so heftig war. Und dann habe ich mich so auf die Seite gelegt, irgendwie mit dem Kopf auf dem Schoß von meinem Freund und habe irgendwie ihm in den Arm gebissen oder irgendwie ins Bein, ich weiß gar nicht mehr. Und hatte dann so ein Bein so angewinkelt oben und ja, habe dann die Hebamme oder meinen Freund gebeten, das obere Bein so ein bisschen festzuhalten oder also genau, also ich so auf der Seite liegend kam er dann.
Okay, hat die Hebamme ihn dann aufgefangen oder lag er dann einfach zwischen den Beinen und du hast ihn selber hochgenommen?
Genau, also sie hat ihn dann erstmal gefangen und mir dann durchgereicht. Weil ich, ja, ich war irgendwie so im Delirium, dass ich da irgendwie gar nicht so viel. Also ich habe dann irgendwann, meinte sie dann, ja, jetzt hast du mal, da kommt schon der Kopf und so und du bist schon ganz weit, kannst mal in der Wehe dann tasten und dann spürst du ihn schon und so. Und das war ziemlich freaky. Also das war irgendwie echt ein krasses Gefühl, dann da schon diese harte Schädelplatte irgendwie dann in der Hand zu haben. Und das war dann schon auch irgendwie, ja, auch irgendwie motivierend, weil ich dann irgendwie dachte so, wow, also jetzt sind wir echt schon so weit, dann muss ich mich dazu noch durchbeißen und dann ist er da. Und ja, und also dieses Gefühl, wo dann der Kopf rauskam, war schon auch einfach extrem krass. Also da habe ich auch gedacht, oh Gott, das reißt mir jetzt alles auf oder so, aber und sie meinte, ja, und ich kann mitschieben und so. Und erst dachte ich so, Gott, das kann ich jetzt nicht machen, da geht alles kaputt und so, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, wenn ich will, dass das jetzt aufhört, dann muss ich. Und dann ging es auch eigentlich gut. Und dann war der Kopf da und dann meinte sie, ja, jetzt ist der Kopf da. Und das habe ich irgendwie gar nicht geglaubt, dass jetzt der Kopf schon da ist und so. Und dann meinte sie, ja, fass mal an. Und das war einfach, also irgendwie, ich erinnere mich noch irgendwie sehr genau an dieses Gefühl, dass da nur dieser Kopf raushängt. Und das war irgendwie so ganz verrückt irgendwie. Also, weil der war so warm und irgendwie hart und weich gleichzeitig und hing da einfach so in mir drin. Und es war irgendwie so ganz abgefahren, das Gefühl. Ja, und dann ist er hinterher geflutscht mit dem restlichen Körper und war da.
Und als deine Hebamme ihn dir dann durchgereicht hat, wusstet ihr, dass ihr einen Jungen bekommt?
Ja, wir haben es zumindest sehr stark vermutet, beziehungsweise wir wussten es dann beim letzten Ultraschall, halt, dann wurde uns das dann nochmal gesagt. Also mir war es relativ egal, glaube ich. Also generell mit dem Geschlecht, also das, ich habe mir gedacht, ich freue mich über beides gleichermaßen und aber es wurde uns jedes Mal angeguckt, na, sollen wir nach dem Geschlecht schauen? Und ich habe immer gesagt, ja, also wenn es gerade auftaucht, könnte ich es gerne sagen, aber ja, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber wir wussten es dann schon.
Okay.
Ja.
Und hast du die Plazenta dann auch noch auf deiner Matte liegend bekommen oder bist du ins Bett umgezogen?
Die Plazenta kam dann direkt noch mit ein, also kam gleich eine Wehe hinterher, zack, Plazenta raus, fertig.
Okay.
Also es war so, mein Körper hatte echt so Lust, alles auszuspucken, so. Also es war sehr, ich hatte das Gefühl, dem reicht jetzt auch, der will jetzt einfach auch alles los haben und ja, hat die direkt hinterher geschmissen, so.
Ja. Und konntest du deinen Kleinen dann gleich anlegen zum Stillen?
Ja, ich hatte ihn dann erstmal noch auf, also so bei mir liegen, bis die Plazenta kam. Und er hat so geschaut irgendwie, hat sich so neugierig umgeschaut. Und dann sind wir erstmal noch ins Bett umgezogen, bevor ich ihn zum Stillen bekommen habe, weil ich war auch echt ziemlich fertig und lag da halt irgendwie so in einer riesigen Blutlache irgendwie auf dem Boden. Und dann hat mein Freund ihn kurz in den Arm bekommen, während die Hebamme mir dann hochgeholfen hat. Und dann kam erstmal noch ein Riesenschwall Blut aus mir raus und so. Und ich habe wirklich richtig extrem am ganzen Körper gezittert. Und dann ja, hat sie mich erstmal irgendwie, die haben mir dann, glaube ich, sogar noch einen Zugang gelegt, falls sie mir noch eine Infusion geben müssen, weil ich so krass gezittert habe und das hat auch für 2-3 Stunden nicht aufgehört. Ja, also ich war irgendwie ziemlich fertig dann. Ja, und dann haben die mich irgendwie ins Bett buxiert und dann ist mein Freund mit ihm, mit unserem kleinen Nachwuchs wieder zu uns gekommen und dann haben wir ihn zum Stillen angelegt.
Und wie lange seid ihr dann im Geburtshaus geblieben?
Tja, also der ist um 2 Uhr nachts geboren und wir sind dann bis früh um 7 oder 8, sowas. Ich glaube, so um 7 sind wir dann heimgefahren. Also wir haben die Nacht dann quasi da noch verbracht.
Okay, und wie ging es dir im Wochenbett?
Also an sich ging es ganz gut. Also ich, also so gut es einem halt geht nach einer Geburt, aber also es war jetzt keine besonders, also es gab jetzt die ersten Wochen nichts, wo es mir irgendwie besonders schlecht gegangen wäre oder so. Und es war einfach eine sehr schöne und auch irgendwie gemütliche Zeit. Also ich habe da irgendwie eine sehr positive Erinnerung ans Wochenbett. Also so die ersten 1-2 Wochen war es mit dem Stillen noch so halt sehr anspruchsvoll und ich hatte öfter echt so wunde Brustwarzen. Das war schon oft ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt und es war auch sehr schön, weil wir hier irgendwie viel Unterstützung hatten, auch von unseren Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen und auch von Freundinnen. Und ja, wir wurden bekocht. Es war irgendwie sehr nett, irgendwie alles. Und mein Freund hat in der Zeit super viel gemacht. Also ich konnte wirklich irgendwie im Bett bleiben und Wochenbett halten. So. Also er hat irgendwie, ist immer nachts aufgestanden und hat gewickelt und den Ofen wieder eingeschürt und Wasser hergebracht. Und also das ist hier auch doch nochmal deutlich mehr Aufwand als in der Wohnung, weil man halt, also wir haben auch kein fließend Wasser und man muss eben alles immer, also wir haben so einen Wassertank, den wir immer auffüllen müssen regelmäßig und viel so Dusch-, Waschsachen machen wir mit Regenwasser, das wir in Tonnen sammeln und das muss man halt dann immer hin und her schleppen und so und es ist einfach schon auch viel Arbeit und
ja.
Ja, da war er dann gut beschäftigt auch, also mit, ja, Wasser tragen, Holz hacken, Kind wickeln, Essen bringen.
Ja, wie ging es dir denn in der Zeit mit dem Verlust deiner eigenen Mutter? Hast du manchmal irgendwie gedacht, oh, ich hätte jetzt gern meine Mama hier?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz besonders am Anfang der Schwangerschaft hat mich das sehr auch mitgenommen, irgendwie der Gedanke, weil meine Mutter, also ich war auch, also auch weil ich so überfordert war erst von dem Gedanken, jetzt ein Kind zu kriegen, weil ich irgendwie dachte, ja, ich kann das irgendwie gar nicht oder ich kenne mich ja gar nicht aus mit Kindern und meine Mutter war Physiotherapeutin und hat in einer Frühförderung gearbeitet, wo sie halt spezialisiert war auf Babys und Kleinkinder. und sich halt super gut auskannte und die hatte da auch draußen Fortbildungen und was weiß ich und das war halt ihr Steckenpferd. Und ich hätte mir einfach, also abgesehen davon, dass ich einfach meine Mutter gerne da gehabt hätte, hätte ich mir einfach ihr Wissen und ihren Support sehr gewünscht in der Zeit und auch jetzt. Also es ist jetzt natürlich immer noch so.
Ja.
Aber wie gesagt, am Anfang war das besonders extrem und ja, und ich habe schon auch, also es gab schon immer mal wieder so Momente oder ja, wo mich das so richtig getroffen hat, irgendwie wie so ein Blitz, dass also dieses Bewusstsein, dass sie halt nicht da ist und dass sie das nicht miterleben kann und auch, weil ich das auch einfach wusste, dass sie das gerne miterlebt hätte und ich habe tatsächlich kurz vor ihrem Tod noch ein Gespräch mit ihr geführt, wo wir da tatsächlich drüber gesprochen haben und sie gesagt hat, sie ist so traurig, dass sie meine Kinder nicht kennenlernen kann und weil ich irgendwie ihr dann gesagt habe, dass eben der Amos, mein jetziger Freund, der erste Mann ist, mit dem ich mir das vorstellen kann, Kinder zu haben. Und ja, sie dann irgendwie zu mir gesagt hat, ja, der wird bestimmt ein guter Papa und ihr macht das schon und so. Und ja, und dann hat sie halt gesagt, dass sie so traurig ist, dass sie dann nicht dabei sein kann. Und ich glaube, das ist mir schon sehr nachgegangen irgendwie noch.
Ja.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen, da muss ich gerade selber mit den Tränen ringen.
Ja. Ja, aber dann so, wo es Richtung Geburt ging, ja, irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass sie irgendwie dabei ist oder dass sie, also bin tatsächlich kein religiöser Mensch, aber irgendwie habe ich dann so wie zu ihr gebetet irgendwie, dass sie irgendwie ja uns beschützt oder irgendwie uns hilft, dass das gut läuft. Ich hatte das Gefühl, dass also es ist gut gelaufen und irgendwie
die Nachricht ist bei ihr angekommen und sie hat abgeliefert.
Ja, ich glaube irgendwie schon, dass sie irgendwie dabei ist auf eine Art.
Ja.
Ja.
Ich finde ja immer den Gedanken schön, dass die Eizelle, aus der dein Sohn entstanden ist, war ja schon in dir, als du noch im Mutterleib deiner Mutter warst.
Ja.
Also weil ja bei den Mädchen die Eizellen einfach von ganz Anfang an schon angelegt war. Das heißt, deine Mutter hat auch schon ihren Enkelsohn in sich getragen, auch wenn du ihn jetzt nicht kennenlernen kann.
Das ist irgendwie ein sehr krasser Gedanke, ja.
Ja. In dem Sinne, Sonja, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte so offen mit uns geteilt hast. Da waren echt viele spannende Dinge dabei und ich wünsche dir und deiner kleinen Familie weiterhin alles Gute.
Dankeschön. Gleichfalls alles Gute.
Das war die heutige Geburtsgeschichte mit Sonja. Falls du gerade in deinem Umfeld eine Schwangere haben solltest, die auch positiv auf B-Streptokokken getestet hat, dann schick ihr doch einfach den Link zu dieser Folge. Das kannst du ganz oft einfach in deiner Podcast-App über den Teilen-Button machen. Ansonsten freue ich mich wie immer über Sternebewertungen oder in der Apple Podcast-App auch gerne über 2-3 Sätze darüber, was dir an dem Podcast so gut gefällt. Vielen Dank und bis nächste Woche.